Worte definieren, wie wir eine Folge beschreiben. Actionspektakel, verworren, unnötig und oder belanglos. Aber es gibt kein Wort für diese Ungewissheit, wann wir endlich Spock einholen und mit der Handlung fortfahren können. Achim verweigert sich zunehmend der Realität, dass die Schreiber so vorhersehbar sind, wie Dominik stets sagt. Er glaubt an einen großen Plan im Writers Room. Ich würde auch gerne daran glauben, doch ohne den Glauben bleibt mir nur meine Pflicht gegenüber unseren Zuhörern, diese Serie weiter zu beobachten und darauf zu hoffen, dass Achim letztlich doch recht behält und wir irgendwann wirklich wieder den Kurs Richtung Handlung setzen.
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim!
Hallo Dominik!
Hallo liebe Zuhörer! Willkommen zu Viereckige Augen, dem Podcast für Serien, serielle Kultur mit der Besprechung von Discovery Folge 5, glaube ich.
Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
The Saints of Imperfection. Die Heiligen der Unvollkommenen, glaube ich, ist der deutsche Titel. Über den wir dann natürlich noch länglich diskutieren werden.
Mit Sicherheit.
Ich werde ihn dann nochmal verraten, damit wir auch dann darüber reden können. In die Folge steigen wir ein mit einem Monolog von Burnham, den sie spricht über Bilder, während sie durch die Korridore sehr hektisch joggt, um zu Tilly zu kommen. Denn sie wurde dann offenbar doch informiert von irgendwem, dass Tilly weg ist oder in Gefahr. Letztes Mal hatte ich mich ja beschwert, dass sie da so lange mit Saru quatscht, obwohl ihre Freundin irgendwie in Gefahr ist. Diesmal spüren wir das dann auch tatsächlich, dass sie da hinterher ist. Genau, in dem Monolog geht es darum,
Worte definieren, wer wir sind.
Und Witwerweise irgendwas.
Schiffskameradin. Ja, wir sehen dann die Leute immer, was sie sind.
Ja, und dass sie das aber sagt, ja, nee, solange ich hier nichts tun kann, muss ich jetzt erstmal mich zurück an den Dienst stellen. Und dass Stamets aber noch glaubt, dass Tilly irgendwo weiter existiert. Er kann es nur noch nicht beweisen, offenbar. Mhm. Ja, und da hat mich gewundert. Was hat mich da gewundert? Da hat mich was gewundert. Ach so, ja, in was für einem zeitlichen Rahmen sich das abspielt. Denn der Monolog klingt so, als wenn das jetzt schon Wochen zurückliegt und Stamets halt immer noch am Arbeiten ist, immer noch am Forschen und sie aber zwischenzeitlich quasi die Hoffnung schon aufgegeben hat und sich daher dem Dienst erstmal widmet. Aber was wir dann zu sehen bekommen, ist, dass es eigentlich vielleicht eine Stunde her ist oder so, dass Tilly verschwunden ist und sie dann halt wieder in den Dienst geht. Hast du das auch so gesehen oder?
Habe ich mir überhaupt keine Gedanken zugemacht, wie da die zeitlichen Abläufe sind. Also für mich war das jetzt so, dass das, was da gerade passiert, schließt direkt an die Folge vorher an. Und was dann im weiteren Verlauf passiert, naja, weiß nicht, ist halt so grob zusammengefasst gezeigt. Burnham wundert sich oder hält ihren inneren Monolog, wobei ich da eher sagen würde, dass das, was sie uns da erzählt, dass das aus einer späteren Perspektive erzählt wird. Denn die Folge endet auch mit dem Monolog. Mhm. Allerdings weiß ich da nicht, zu was für einer Erkenntnis sie letzten Endes kommt.
Nichts Wichtigem auf jeden Fall. Ja. Ja, die Monologe verraten uns diesmal nicht so viel. Ich fand den Zusammenschnitt am Anfang auf jeden Fall komisch, weil es auch so schien, als wenn es irgendwie um Burnham gehen würde. Dass Tilly gar nicht das Zentrum ist, sondern Burnham, weil alle gucken dann Burnham an und sind, naja, leiden mit ihr. Und sie rennt auch durch die Korridore und schubst die Leute beiseite, um schnell hinzukommen. Ja, als wenn es irgendwie um Burnham gehen würde und Tilly irgendwie schnell in Vergessenheit geraten ist und alle nur noch Mitleid mit Burnham haben. Das war irgendwie unpassend.
Wo sie sich ja auch selber gar nicht so viel Gewichtigkeit zurechnet. Denn sie selber ist ja die Schiffskameradin. Mhm. Also, das kann natürlich sagen, irgendwie, dass da der Begriff Kameradschaft irgendwie einen sehr hohen Wert hat auf dem Schiff. Aber, weiß ich, die anderen Worte, die sie gesagt hat, waren irgendwie gewichtiger. Mit Witwer und
Weise. Mhm.
Ja.
Ja, stimmt. Da fiel das fast schon sehr neutral aus. Ja, auch, dass sie dann an die Station geht und ja ihren Dienst weitermacht, während Stamets da rumarbeitet, denke ich mir, eigentlich ist das doch auch irgendwie ein Job für den Wissenschaftsoffizier, sich da auch mit zu beschäftigen. Warum das jetzt nur Stamets alleine macht und ja, wie gesagt, der Monolog hatte für mich irgendwie verbreitet, dass sie die Hoffnung schon aufgegeben hatte. Wie du schon gesagt hast, alles, was wir sehen, scheint direkt im Anschluss zu sein. Und sie scheint dann runtergerannt zu sein, gesehen zu haben, huch, Tilly ist weg, und dann erledigt sie halt ihre Pflicht weiter. Ja, passte für mich alles überhaupt nicht.
Also, sie sagt ja aber, wenn die Hoffnung weg ist, dann bleibt das Pflichtgefühl.
Ja, genau, aber dann, warum hat sie so schnell aufgegeben? Wenn das alles innerhalb von eine Stunde passiert ist, also alles, was wir sehen, ist innerhalb von einer Stunde passiert, dann kann sie doch die Hoffnung nicht so schnell aufgegeben haben, ohne jeden Hinweis. Also uns war ja schon klar, was dieses Ding ist. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon mehr oder weniger gesagt, dass es so ein Transporter ist. Ja, und Burnham sagt, ach nee, das ist ja weg. Na gut, dann gebe ich jetzt alle Hoffnung auf.
Ja.
Und das ist nicht erkennbar, warum.
Aber das, finde ich, machen da alle irgendwie zurzeit so. Dass sie immer schon so gleich ganz verzweifeln oder so definitiv sind. Mhm. Auch wenn wir dann Tilly später sehen im Myzel-Netzwerk, dass sie so völlig ausrastet. Also irgendwie fehlt diesen Forschern, was sie ja eigentlich hauptsächlich alle sind, das Begeistern für das, was da gerade um sie herum passiert. Das überrascht sein und versuchen, rationale Erklärungen zu finden. Sie reagieren irgendwie alle erstmal nur total emotional. Also da fehlt ganz, ganz viel Rationalität.
Mhm, ja, stimmt.
Menschlich kann man das vielleicht verstehen, aber sie haben eine Aufgabe, sie haben einen Beruf und das ist irgendwie sehr wenig professionell, wie sie agieren.
Ja, stimmt. Ja, wir kriegen auch noch später zu hören, das fand ich auch ganz witzig, über das erste Zusammentreffen mit Discovery und dem Kometen. Ja, dass dann die Sternflotte hinterher nochmal ein Forschungsschiff dahin geschickt hat. Und da dachte ich mir, was ist denn die Discovery bitte?
Ja, vorgestellt wurde es uns als Forschungsschiff. Recht experimentell vielleicht. Da haben sie ja gesagt, irgendwie, keine Ahnung, 400 Versuche am Laufen oder so. War ja die Einführung, die Saru gegeben hat in der ersten Staffel. Vielleicht ein Team, das etwas spezialisierter ist.
Mhm. Ja, offenbar hat die Sternflotte dann beschlossen, ja, okay, wir schicken nochmal ein anderes Forscherteam hin. Die sind da schon schnell wieder weg, nachdem sie die Reno gerettet haben. Okay, nach diesem seltsamen Einstieg haben wir das Intro und, gar nicht wahr. Genau, sind wieder auf der Spur von Spocks Shuttle. Wir haben wieder das Gefühl, ein bisschen näher an die Handlung ranzukommen. sie finden Spocks Shuttle und der wehrt sich aber durch diverse Ablenkungsmanöver, bis dann Pike entscheidet, jetzt aber mal genug, bevor der in diesen Nebel fliegt, wo wir ihn dann natürlich wieder nicht finden, weil Nebel halt so sind, schießen wir ihm ein Torpedo hinterher und schalten ihn aus und bringen dann das Schiff an Bord.
Wo es aber auch Pike ist, der da sagen muss, was da jetzt zu tun ist. Da kommt mal wieder kein Vorschlag von der Torpedo-Abschussbedienung. Es sind immer irgendwie sehr wenige Menschen, die Einfälle haben. Also hätte da Worf gestanden, hätte da gesagt, wir machen das so. Oder Data hätte es vielleicht auch gesagt. Ein modifizierter Torpedo, 100 Meter vorher explodieren lassen, könnte sehr wahrscheinlich ohne hohen Schaden das Shuttle zum Anhalten bringen. Noch die Wahrscheinlichkeit dazu gesagt.
Ja, genau, stimmt, richtig. Ja, stimmt, die Leute sind nicht gut im Vorschläge machen. Das hatten wir, glaube ich, in Folge 1 oder 2 ja auch schon mal gesehen, dass sie immer nur alles kritisiert haben, was Pike gesagt hat.
Ja, da wurde es ja noch ein bisschen aufgelöst.
Hm? Ja, richtig. Aber ja gut, oder Pike hat sich halt eingestellt und sagte, okay, da kommt nichts, ich muss das jetzt hier mal alles erledigen.
Ja, man könnte noch so argumentieren, dass Pike vielleicht einfach wesentlich erfahrener ist und grundsätzlich die Brückencrew schon noch eher jung aussieht. Mhm. Also Teile von denen waren schon auf der Shenzhou. Aber ansonsten auf der Discovery war ja die letzte Staffel ihr erster Einsatz.
Ach so, ja, als Team. Mhm.
Also sie sind noch nicht so lange zusammen, noch nicht so erfahren. Und kampferprobt, ja, so feinfühlig mit Torpedos umgehen, hatten sie vielleicht noch nicht so, wenn dann eher gleich draufballern gegen die Klunkonen.
Na gut, aber diesmal hat es mit dem Torpedo geklappt und die haben sie auch richtig eingestellt und ja, das Shuttle ist auf jeden Fall deaktiviert und sie beamt an Bord und endlich sehen wir Spock. Langsam schwenkt die Kamera von unten nach oben, wie auf der Transporterplattform schon 6-mal gesehen. Und nein, oh Gott, es ist doch nicht Spock, es ist Georgiou, die aus dem Shuttle steigt.
Genau. Mhm.
Ja, Pike bemerkt dann noch, dass Burnham, nachdem sie merkt, dass es doch nicht Spock, weiterhin den Phaser auf Georgiou hält und wundert sich darüber auf jeden Fall. So, mit all den Informationen, die wir in dieser Folge haben oder bekommen haben, was macht Georgiou in dem scheiß Shuttle? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, sie sagt, sie hat das gefunden, weil sie auch auf der Jagd nach Spock ist. Das Shuttle war aber leer. Ja, unklar, warum sie da jetzt weiter mitfliegt. Vielleicht wussten sie, dass die Discovery das Shuttle auch verfolgt und sie wollten irgendwie zur Discovery kommen, auf möglichst geheime Weise, oder ja, sie hätten auch einfach hinfliegen können zur Discovery.
Ja, und dann, dass sie sich noch wehrt und Ablenkungsmanöver macht und halt versucht zu entkommen, so als wenn sie Zeit schinden würde, wollen würde, aber für was denn bitte? Und wie ist sie da hingekommen? Also sie ist ja dann wahrscheinlich mit dem Sektion 31 Schiff hingeflogen. Warum verschwenden sie jetzt einen Agenten damit, so du fliegst jetzt hier weiter und versuchst dich so lange wie möglich zu wehren? Da hätten sie auch einfach den Kurs einprogrammiert lassen können, wo das Shuttle zerstören können, und da hätten sie Trümmerteile gefunden. Das wäre sehr viel sinnvoller gewesen, wenn sie die Discovery wirklich ablenken wollen würden, um halt selber an Spock ranzukommen.
Ja, dann hätte man aber keinen Spock gefunden und so, dann.
Ja, aber das hätte zumindest alles länger gedauert als diese 30 Sekunden Ablenkung, die Georgiou da geschaffen hat. Denn Spock wird das Shuttle ja wahrscheinlich irgendwo zwischenzeitlich programmiert haben, diesen Kurs zu fliegen, und ist dann vorher abgesprungen oder weggebeamt. Ja, wir finden da jetzt auch keine Lösung für. Ich weiß, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es halt irgendwie keinen Sinn macht. Nur für den Effekt, dass wir halt schon wieder Spock nicht sehen. Oh. Und dann wäre es auch noch spannender gewesen, wenn sie die Trümmer gefunden hätten und Michael gedacht hätte, oh, jetzt habe ich beide verloren, Tilly und Spock. Aber sie wollten uns nochmal Georgiou nochmal wieder näher bringen und sie muss ja irgendeinen Grund haben, auf dem Schiff aufzutauchen. Und das ist der einzige Grund, warum sie in dem scheiß Shuttle sitzt. Also diese Folge hat mich ununterbrochen aufgeregt, aber das sind noch die harmlosen Sachen. Auf jeden Fall ist jetzt Georgiou an Bord und unterhält sich mit Captain Pike. Die kennen sich auch von früher, von der Akademie. Und Pike versteht nicht ganz, warum Georgiou sich nicht an die Standardprotokolle hält. Georgiou löst das Ganze auf, indem sie ihm den das schwarze Abzeichen zeigt. Und dann taucht Leland auf, der Chef von Georgiou, der Captain. Und was machen die? Ach ja, und Pike und er haben einen kleinen Schwanzvergleich darüber, wer denn nun ihr der coolere Typ ist und wer nun den richtigen Weg einschlägt. Auf jeden Fall kommt dabei raus, insgesamt Sektion 31 ermittelt gegen Spock und versucht sie zu bekommen. Pike kriegt die Anweisung, doch Georgiou wieder freizulassen. Und Georgiou und Burnham gehen weg.
Ja, also das hat halt irgendwie wenig Aussagekraft. Wir erfahren da kaum was. Weiß nicht. Es gibt so ganz viel zu den Folgen in der Folge, wozu ich irgendwie überhaupt nichts sagen kann. Weil es halt, es passiert halt einfach. Mhm. Es bringt uns nirgendwo so richtig weiter. Hat einen mittelmäßigen Unterhaltungswert. Denn Georgiou macht halt den ein oder anderen lustigen Spruch. was aber für uns alles völlig verständlich ist, weil wir genau wissen, wer sie ist. Bloß für Pike ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber der denkt sich ja auch recht schnell seinen Teil, dass da mit Giorgio irgendwas nicht stimmt. Weiß nicht. Vielleicht wird es ja irgendwann noch wieder wichtig, aber in dieser Folge werden ganz viele Sachen, sind sie nicht wichtig.
Mhm, ja. Also was mir noch so als in der Analyse noch aufgefallen ist, also Sektion 31 ist offensichtlich nicht dieselbe Sektion 31, die wir kennen. Denn hier ist Sektion 31 echt allen bekannt. Niemand wundert sich oder spricht hinter vorgehaltener Hand. Pike weiß sofort, was los ist. Burnham weiß sofort, was los ist. Und dass wir das ja vielleicht auch in dieser Serie halt noch sehen, wie sich Sektion 31 halt von einer Abteilung des Geheimdienstes, so bezeichnen sie es hier, verwandelt zu diesem ja Untergrundnetzwerk, was so ohne offiziellen Auftrag handelt. Hier haben sie wohl noch offiziellen Auftrag und sind auf jeden Fall nicht diese mysteriöse Macht im Hintergrund, sondern offenbar eine normale Abteilung des Sternflottengeheimdienstes, die existiert. Und vielleicht sehen wir diese Wandlung ja noch, wie sie halt in den Untergrund gehen müssen. Denn, jetzt ein bisschen aus unserem Universum Informationen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wird eine Sektion 31-Serie wahrscheinlich geben.
Oh.
Mit Giorgio. Halt was Eigenständiges.
Okay. Boah, vielleicht ist das spannend. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt ein bisschen was etablieren, dass deswegen mehr davon zu sehen ist. Aber es war halt alles nicht so wirklich interessant, was wir da heute gesehen haben. Also diesmal gesehen haben in der Folge.
Was ich noch ganz witzig fand, war, dass auf den Schwanzvergleich der beiden halt zweimal angespielt wird. Einmal verdreht Giorgio die Augen, als Leland und Pike sich gegenseitig sich gegenseitig irgendwie so fertig machen als alte Freunde, Feinde. Und später Admiral Cornwall auch nochmal ganz direkt sagt, Schluss mit dem Schwanzvergleich. Weil es auch irgendwie auch ein bisschen Pike-untypisch war, hier so gegen einen alten Freund, Feind zu schießen. Ja, als Referenz nochmal erwähnt er, dass er Leland das letzte Mal gesehen hat auf Sestica 3 oder so, als er gegen Eidechse gekämpft hat. Das ist natürlich der Planet, wo Captain Kirk später mit dem Gorn kämpft. Wir haben später noch ganz gute Anspielungen, die fand ich jetzt nicht so doll. Nämlich, Giorgio und Michael unterhalten sich dann noch. Wo es auch um nichts geht. Also ich habe es mir jetzt auch nicht so genau gemerkt. Ich habe mir nur, dass wieder religiöse Motive deutlich eine Rolle spielen. Giorgio ist ein Apfel. Zweimal sogar. Oder es ist derselbe Apfel, den sie die ganze Zeit durch die Gegend trägt.
Ja, wir nehmen es mit.
Sie sprechen von Schlangengruben. Sie ist die Verführerin, das Böse und hat halt den Apfel und ist eine Schlange. Das schien mir als religiöses Motiv doch zu gelten.
Willst du das noch näher erläutern?
Genesis. In der Schöpfungsgeschichte im Paradies verführt die Schlange, sprich der Teufel, Eva dazu, von dem Baum der Erkenntnis zu essen und bietet ihr halt eine Frucht an, was häufig in der Kultur, in der Kunstszene dann häufig mit einem Apfel dargestellt wird. Ja, und das ist eine Schlange halt. In Form einer Schlange spricht der Satan halt zu Eva. So, und Eva ist dann hier in diesem Fall Burnham. Allerdings bietet ihr den Apfel nicht an, sondern der fällt nur auf den Boden. Das heißt, Burnham lässt sich nicht verführen, vielleicht von Giorgio. Das ist meine religiöse Interpretation des Ganzen, weil alles hat ja Bedeutung. Und hier haben wir dann auch halt wieder eine religiöse Anspielung. Vorher macht Pike auch eine mit der Cousine, die nur in der Kirche die Wahrheit sagt. Oder dem Cousin, der nur die Wahrheit sagt. zeigt ihn nochmal als religiösen Menschen und das wird am Ende, wird es einen großen Payoff geben, dass er was über Religion sagt. Das sage ich dir. Nämlich dann, wenn sie den Engel irgendwann mal stellen.
Okay.
Genau, so, weiter geht's mit der Handlung. Oder wir fangen jetzt an mit Handlung vielleicht. So
kann ja, wollen wir dieses Giorgio-Ding ist ja noch ein bisschen abzuschließen. Sie wird dann ja weggebracht. Mhm. Und dafür soll es ja den Verbindungsoffizier geben. Von Sektion, ja, genau. 31. Und den muss wieder auch Burnham in Empfang nehmen, scheinbar. Gibt niemand anders. Und das ist dann Ash Tyler.
Genau, der ist wieder da.
Genau, da haben wir dann jetzt, erfahren wir dann somit, dass der tatsächlich rekrutiert wurde für Sektion 31.
Ja, sie unterhalten sich ein bisschen, da kommt aber auch nicht wirklich was bei rum.
Nö.
Nur das, was ich ganz nett fand, war tatsächlich, Pike sagt dann, ja, hier ist irgendwas komisch, die verhält sich nicht richtig, die Giorgio, der Typ, der einen meiner oder einen Discovery-Offizier umgebracht hat und dann zu den Klingonen gegangen ist, ist alles nicht korrekt. Und sagt dann, er möchte gerne aufgeklärt werden darüber.
Ja, er möchte gerne, dass er das Wort seiner Offiziere für bare Münze nehmen kann. Denn er merkt ja auch, dass Burnham irgendwie sich merkwürdig ihr gegenüber verhält. Also als lange Kollegin und Freundin oder Vorgesetzte und ja fast schon sehr Vertraute, so dafür verhält sie sich zu komisch. Und deswegen will er jetzt aufgeklärt werden. Ja, genau, wie du sagst. Aber das muss warten, bitte.
Ja, genau. Und Burnham bittet ihn quasi darum, dass zu einer opportunen Zeit ihm das sagen zu dürfen. Und er sagt, ja, okay, ich vertraue dir. Lassen Sie mich nur nicht hinter der Information zu lange hinterherjagen.
Ja, genau. Na, das fand ich einen guten Satz dann. Mhm. Also, Sie kommen zu mir, aber bitte nicht, dass ich nochmal fragen muss.
Ja, das war wirklich Management. Einfach, okay, es zeigt halt, dass die beiden ein ausreichend großes Vertrauen zueinander aufgebaut haben. Aber gleichzeitig besteht er schon drauf auf die Informationen, überlässt es dann halt aber Burnham, ihn zum rechten Zeitpunkt zu informieren.
Ja.
Das war ganz nett. In der Szene erfahren wir ansonsten auch nur noch, dass Nahn tatsächlich Sicherheitschefin ist. Das war letztes Mal so ein bisschen unklar. Ich glaube, sie ist auch mal als Ingenieur irgendwie auf die Enterprise gekommen, auf die Discovery gekommen. Aber glaube ich zumindest. Das mal gesagt wurde, jetzt ist sie auf jeden Fall Sicherheitschef und.
Naja, gut, das ist ja eine Position, die kann ja ruhig mal wechseln. Also.
Ja, also Sicherheit ist in der Sternflotte ja, wie gesagt, eh nicht so richtig angesehen. Es gibt, glaube ich, kein formalisiertes Training einfach für die. Da muss man auch nichts können. Sich ab und an verprügeln lassen. Ja, und auch später, wenn es gefährlich wird, muss man auch nicht mit auf die Außenmission unbedingt. Das ist ein ganz lockerer Job. Ansonsten habe ich aus dieser Szene, habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Er ist wieder da. So, fertig. Pike vertraut ihm nicht, alle anderen gucken ihn an. Ja, da haben wir so eine Referenzszene nochmal zu dem, als alle, wie alle Michael anstarren, so gucken jetzt nun alle Ash an. Ja, erkennen ihn, aber wissen auch nicht wirklich, was mit ihm anzufangen. Welcher ist er denn nun und ja, in welcher Funktion ist er da gerade? So, nächster Handlungspunkt. Also, ja, oder willst du Giorgio ganz nehmen?
Nö, die ist doch dann weg. Kann ich mich nicht so gut dran erinnern, ja.
Okay, weiß nicht. Dann werde ich das zu gegebener Zeit ansprechen. Gut, jetzt kommen wir mit dem Plot voran. Und zwar
Stamets beweist. Also man muss dazu sagen, den Plot für diese Folge, weil das ist ja auch nochmal so eine, die Folge steht ja auch an sich wieder ganz für sich. Denn in der Haupthandlung geht's dabei ja überhaupt nicht weiter. Es ist für mich eine Folge, die nochmal wieder so einen Fehler aus der letzten Staffel versucht wieder gut zu machen. Oder sie haben gemerkt, dass das, was wir heute tun, müssen wir tun, um das Publikum zufriedenzustellen. Vielleicht.
Ja, genau. Das können wir am Ende nochmal kurz besprechen, tatsächlich. ob das denn auch wirklich irgendwie nötig war.
Ja, für mich ist jetzt alles gesagt. Du kannst jetzt weiterreden.
Okay, der Rest ist Monolog. Also Stamets ruft Burnham her. Stamets beweist, dass Tilly lebt und findet auch einen Weg, sie aufzuspüren im Myzel-Netzwerk, weil das sehr groß ist, indem sie, also er beweist, dass Tilly lebt, indem er den Kokon nach menschlicher DNA scannt. Wenn sie irgendwie verdaut wurde oder irgendwie umgewandelt wurde, müssten menschliche Proteine oder menschliche Moleküle noch zu finden sein. Und dieses sind sie nicht. Deswegen haben sie die Theorie, dass es wie ein Transporter ist, das Ding. Und sie müssen jetzt nur das Gegenstück auf der anderen Seite finden, nach dem Scannen. Und dann wissen sie genau, wo Tilly hin verschwunden ist.
Ja, so ein paar Sachen oder eine Sache, die jetzt dann doch komisch war, was ich auch beim Gucken komisch fand. Sie sagten, das Myzel-Netzwerk sei ja recht groß.
Ja.
Aber irgendwie kam es mir doch endlich vor, so wie sie es formuliert hatten. Aber an sich ist doch das Myzel-Netzwerk mindestens so groß wie
das Universum.
Wie das Universum, wenn nicht sogar noch größer, weil es irgendwie noch mehr Ebenen hat, oder?
Ja, genau. Aber was wir dann letztlich davon sehen, ist irgendwie eine kleine Plattform, auf der sie rumstehen. Und es macht ja auch keinen Sinn. Das später erfahren wir ja, dass das ganze Myzel-Netzwerk in Gefahr ist, aufgrund von einer Person, von Kalber, der da durch die Gegend streunt, in einem Netzwerk, was irgendwie gigantisch sein soll.
Ach so, na gut, das hatte ich mir jetzt dann immerhin so gedacht, dass dieses Volk oder diese Lebewesen, die Sporen, ja, dass sie eben nicht das gesamte Myzel-Netzwerk bevölkern, sondern halt eben tatsächlich nur ein Teil. Also, dass das vielleicht ein Sporenstamm ist, der eine gewisse Aufgabe hat dort und dass die halt da, wo sie leben, gefährdet sind, weil da gerade Kalber unterwegs ist oder das Monster.
Möglich.
Und halt droht, sie alle zu vernichten, weil, ja, genau. Weil sie halt das tun, was sie tun, ihrer natürlichen Bestimmung nach.
Ich muss kurz drüber nachdenken. Aber irgendwie sind sie doch schon der Antriebsstoff für dieses Netzwerk, oder? Weil das sind ja doch die Sporen, auf denen sie dann reiten, oder? Quasi.
Ja, das weiß ich nicht.
So stelle ich mir das jetzt vor.
Wenn die Sporen, die sie gezüchtet haben in ihrer Sporenzuchtkammer, wenn das wirklich so Lebewesen wären mit einer mindestens einer Schwarmintelligenz,
ja,
dann könnten sie da gar nicht mehr benutzen, weil das wäre äußerst verwerflich. Das wäre ja dann genauso wie den Tardigraden zu verwenden.
Ja, genau. Und ja, ich dachte auch, darauf läuft die Folge hinaus irgendwie. Aber das tun sie ja irgendwie nicht. Also.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es da schon nochmal einen Unterschied gibt zwischen den Sporen, die sie verwenden für den Antrieb und diesem Volk an Sporen.
Ja. Möglich.
Wenn
ja,
wir es Stamm nennen, dann wäre es halt ein anderer Sporenstamm einfach. Und zwar einer, der intelligent ist und zielgerichtet handelt.
Ja, okay. Also ich habe nachher noch einiges an Beschwerden bezüglich des Spornetzwerks, was das denn nun eigentlich ist. Vielleicht können wir das da ja nochmal irgendwie damit zusammenpacken, aber wie gesagt, wir wissen es nicht und ich hatte es tatsächlich nicht so aufgenommen, sondern dass alles aus diesen Sporen in dem Spornetzwerk besteht.
Aber wir können doch eher da bleiben. Also ich finde die Folge überhaupt gar nicht so spannend, um da so viel zu besprechen. Ich meine, da ist nicht so viel,
ja, okay,
so viel passiert, was man jetzt irgendwie groß interpretieren müsste oder so. Aber das ist ja dann schon eher spannend, zu überlegen, wie kommt das jetzt nun hin? Weil wenn das so intelligente Wesen sind, dann sind sie ja ganz schön klein dafür. Also, May, können wir das alles abnehmen, dass sie so schlau ist, diesen Transporter entwickelt und so. Das wird ja auch mehrfach gesagt, dass es ja eine unglaublich große Leistung ist, diesen Transporter zu entwickeln oder zu haben, um Tilly halt komplett zu zerlegen und woanders wieder aufzubauen. Ebenso wie halt ein Transporter funktioniert. Ja, und das würde man niemals von der Spore erwarten. Genauso, dass Tilly dann ja sagt, du hast es geschafft, in meinen Organismus so einzudringen, ja, dass wir zusammen leben konnten. Eine winzig kleine Spore ist halt irgendwie schwer zu glauben, dass sie das kann. Wenn die nicht irgendwie, ja.
Das ist halt eine kluge Spore.
Ja, aber wo soll das, wo soll diese gesamte Intelligenz hin? Also dann muss es ja völlig anders funktionieren. Also nicht an Hirnmasse messbar sein, sondern, also auch wenn ja Hirnmasse vielleicht nicht unbedingt ein Garant für Intelligenz ist, aber dann muss es da irgendwie eine andere Art und Weise, Funktionsweise geben.
Ja, stimmt eigentlich, weil sie konnten ja auch diese Spore jetzt eigentlich nicht unterscheiden von all den anderen Sporen, die da rumflogen. Nur, dass die Spore halt, also die May-Spore, war halt grün. Ich dachte, ja, das war so der einzige Unterschied. Später sehen wir aber, dass die Yasset halt auch diese ganz normalen Sporen sind. Nur, dass sie sich halt eigenständig durch den Raum bewegen können. Im Gegensatz zu den anderen Sporen, die einfach nur so immer träge in der Luft herumgeschwebt sind, wie ja. halt Sporen. Sondern wie kleine Feen oder
ja,
so.
Sie vergleicht sich selber ja auch mit Insekten.
Ja, es gibt einige Vergleiche in dieser Folge. Also sind die Yasset vielleicht nur eine Unterklasse der Sporen. Das sind halt die Abwehrzellen des Myzel-Netzwerks, also die nur eine Aufgabe haben und sind nicht halt alle Sporen, sondern sind nur sporenartig und haben halt eine spezielle Funktion in diesem Netzwerk.
Ja, auch wenn es nicht unbedingt die Abwehr ist, sondern sie, ja, vielleicht ist es auch Abwehr, sie versuchen ja andere Dinge zu zerlegen, um es halt in für sie nutzbare Energie umzuwandeln, oder?
Ja, auf jeden Fall irgendwie nutzbar zu machen. Und sie bezeichnet das halt als ihren Zweck, nämlich um den Kreislauf des Lebens in Gang zu halten. Was für eine Art von Kreislauf das halt sein soll, weiß ich nicht. Denn sie zersetzen ja nur und machen damit dann weitere Sporen, also eher wie assimilieren. Ja, also, oder ob sie das Leben insgesamt in der Galaxie antreiben, also ob das deren Aufgabe ist, ohne dieses Netz, ohne diese Yasset-Sporen gäbe es überhaupt gar kein Leben in der Galaxie.
Ja, sie sind halt vielleicht einfach ein wichtiger Bestandteil, wenn wir den Insektenvergleich nehmen. Wenn jetzt auf der Erde sämtliche Insekten oder der Großteil der Insekten ausstirbt, dann wird Leben hier sehr schwierig sein, weil sie halt für unglaublich viele Sachen verantwortlich sind. Und ich habe es mir bei den, wie ist es, Galset?
Yasset.
Yasset. So vorgestellt, dass es wie Insekten im Wald, das ist, finde ich, noch so am anschaulichsten. Wenn da ein Tier stirbt, kommt eine ganze Reihe verschiedener Insekten, die sich darum kümmern, das Tier zu zerlegen, zu zersetzen. Keine Ahnung, ein kleiner Vogel oder kleine Maus ist gestorben, liegt da auf dem Waldboden und dann kommt der Totengräber, so ein Käfer, und der kriecht immer unter dem toten Körper lang und zerlegt den, und dadurch sackt der tote Körper immer weiter ab und verschwindet dann auch letzten Endes irgendwann in der Erde. Und natürlich noch eine ganze Menge andere Tiere, wahrscheinlich Schmeißfliegen oder so, die dann da ihre Larven reinlegen, und so wird halt dieser Körper nach und nach zerlegt und ist halt dafür aber mitverantwortlich, dass wieder neues Leben entsteht. So ungefähr hätte ich jetzt gedacht, funktioniert das auch mit den Yasset.
Was aber dagegen spricht, ist, dass Stamets bereits bevor die Discovery da eintaucht, weiß, dass die Sporen die Titaniumhülle angreifen werden. Also muss er bereits Erfahrung damit gemacht haben, außerhalb der Yasset, sondern mit den ganz normalen Sporen.
Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Denn sie waren da ja nie so lange.
Nee, und er hat halt, gut, er züchtet halt selber Sporen, ne? Bei sich für den Sporenantrieb nämlich.
Ja.
Nur, dass halt da zufällig kein Yasset dabei war, vielleicht. Oder sind das alles Yasset? Nur, dass die sind halt träge, nämlich greifen nicht halt jede Materie an und versuchen sie umzuwandeln.
Aber wir haben doch auch den ganzen Raum mit Sporen gesehen, oder? Da sind die ja auch nicht rumgeflogen und haben angefangen, da irgendwie die Außenwände zu zersetzen.
Nee, die haben sich halt wie Sporen verhalten, nämlich wie zwar organisches Material, was halt versucht hat, sich irgendwo hinzusetzen, um sich dann halt dort weiter zu pflanzen, wie halt Sporen sind. Aber die Yassette verhalten sich ja nicht wie Sporen, sondern wie halt kleine Feen oder also fliegen selbstständig herum und greifen halt an. Mhm. Und das haben die Sporen bislang nicht gemacht. Deswegen muss es ja eine Untergattung der Sporen sein.
Ja.
Oder die Yassette haben sich nur daran an die Sporen gehängt. Nee, das schien ja doch, nee, das muss ja die ursprüngliche Form sein, die Sporenform. Weil später im Myzelnetzwerk sehen wir ja auch, wie die Yassette aussehen, nämlich wie halt kleine Sporen. Mhm. Ja, also das macht alles keinen Sinn. Er weiß offensichtlich vorher auch, dass sie angegriffen werden und kann das sogar genau berechnen.
Naja, ziemlich.
Allerdings, was haben die Yassette für eine Stunde auf jeden Fall.
Circa.
Um die Zeit. Aber die Yassette, normalerweise scheint es ja dann keine Materie in deren Raum zu geben, im Myzelraum. Denn die kommen ja nur durch Materie ran durch die Discovery. Die greifen ja jetzt nicht alles an dort, nämlich also auch nicht diese Bäume, die wir gesehen haben und die anderen Sporendinger, den Boden greifen sie nicht an. Weil sonst wäre deren Aufgabe ja auch viel zu eingeschränkt. Also nur für den Fall, dass mal was ganz, ganz Fremdes in unseren Raum kommt. Für den Fall haben wir diese Sporen
da. Ja, die reagieren scheinbar oder agieren nicht völlig triebgesteuert, sondern halt zerlegen halt nur das, was dann gerade dran ist. Also da sind ja Bäume und vielleicht gehen sie dann an die Bäume ran, die dann zu alt sind und dann wieder zerlegt werden müssen. Oder wenn es dann auch andere Lebewesen gibt, wenn dann bei denen Sterbezeit ist, dann zerlegen sie die und eventuell.
Ja, es müsste ja eigentlich auch dieses große Bärchen noch geben. Oder diese Bärchen.
Den Talligraten.
Ja, genau. Die müssten ja eigentlich auch im Spornnetzwerk leben. Das ist ja kein Wesen aus unserer Welt, sondern ein Wesen aus deren Welt. Ja. Okay, na gut. Und wenn die sterben, dann müssen sie halt für einen Kreislauf des Lebens, damit halt die tote Masse wegkommt. Okay, dann stellen wir sie uns als Ameisen vor. Denn wir haben eine ganze Reihe von Bildern. Also ich kann es ja mal, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Das Myzelnetzwerk ist wie ein Blitzableiter, wie Insekten, wie Krebs- und Abwehrzellen. Das sind nur die Sachen, die in dieser Folge vorkommen. Ja, irgendwie, sie schaffen es nicht, uns eine klare Metapher oder ein klares Bild davon zu vermitteln, was die jetzt denn eigentlich alles können. Und du hast recht, diese eine Spore, woher hat die diese Intelligenz? Und woher, und es scheint ja auch ein Individuum zu geben. Also, May ist ja ein Individuum und ist nicht gleichzeitig wie die Borg Queen als Repräsentant des ganzen Myzelnetzwerks oder der ganzen Yassette. Denn sie muss ja dann auch die Leute verscheuchen und schafft es, kann nicht einfach sagen, hey, greift die Discovery nicht mehr an. Denn sie sieht es ja später auch ein, dass es irgendwie schlecht ist, jetzt die Discovery anzugreifen. Und ja, trotzdem greifen die Sporen. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, sie haben sich so ein bisschen mit den Sporen. Verhält es sich so wie mit den Medichlorianern bei Star Wars. Das ist im Prinzip eine nette Idee. Allerdings fehlt es dann, ergeben sich daraus halt Probleme. Sie hätten es halt unklarer belassen sollen. Irgendwie, ja, das ist der Geist des Sporennetzwerks oder so. Und hätten das nicht auf diese Sporen projizieren sollen, weil ja, letztlich sind sie irgendwie die Kraft des Lebens und so wie die Midichlorianer auch irgendwas mit dem Leben zu tun haben und die Verbindung aller Lebewesen darstellt. Ja, das ist jetzt aber auch bei Star Trek angekommen.
Ja, da kann man ja jetzt überlegen, wer hat da wo zu viel abgenommen. Ich finde, es ist schon eher die Aufgabe von Star Trek, die Sachen auch dann wissenschaftlich versuchen zu erklären. Mhm. Da hat halt Star Wars den Fehler gemacht, dass sie das auch versucht haben mit den Midichlorianern. Die hätten halt die Möglichkeit gehabt, das mystisch zu halten. Das ist ja auch das, was man dann letzten Endes anprangert an den Midichlorianern, ja. Dass man diese Erklärung nicht gebraucht hätte. Aber für Star Trek ist das schon, das ist ja nur mal die andere Seite, dass es dieses Mystische nicht so gibt. Wir werden ja auch eine Erklärung finden für den Roten Engel. Da wird es ja irgendwie was geben. Das werden sie, glaube ich, nicht mystisch halten.
Ja.
Es wird am Ende deutlich gesagt werden, das ist so und so. Die Drehkörper bei den Bajoranern. Na, wobei, da war es ja schon noch relativ.
Ja, es waren halt Wesen außerhalb unserer Zeit, die nicht in unsere vier Dimensionen leben.
Ach so, ja. So war es, ja. Ja, aber letzten Endes dann auch eine Erklärung dafür, auch wenn das erstmal sehr mystisch wirkte.
Ja, genau. Das war halt im Grunde das, was wir vorletzte Folge oder letzte Folge hatten. Es wirkt für uns nur göttlich, ist aber einfach nur so anders, dass es dass wir es für göttlich halten. Ja, und sie versuchen es ja auch irgendwie so wissenschaftlich zu machen, nur dabei sind es zu viele Ideen, die offensichtlich nicht zu Ende gedacht worden sind. Oder sie werden uns nicht gut vermittelt, auf jeden Fall.
Ja, oder sind es viele Ideen, weil einfach noch das Ganze zu unbekannt ist und sie versuchen, das halt selber noch zu fassen.
Innerhalb der Serie, meinst du?
Ja.
Ja, aber dafür ist Stamets auch, hat er immer zu viele gute Antworten auf alles.
Ja, weil er es halt in dem Moment ja auch erst versteht. Also in dem Moment, wo er damit konfrontiert wird, fängt er an zu verstehen und die Dinge dann auch richtig zu erklären. Den Aha-Moment hat er ja öfter mal.
Ja, okay. Irgendwie komme ich jetzt da auch gerade nicht weiter. Auf jeden Fall in der Folge nicht verstanden habe, ist, warum geht jetzt irgendwie diese Spezies zugrunde wegen diesem einen Kalber?
Wäre dann die Erklärung, sie gehen halt auf das los, was entweder nicht ins Netzwerk gehört oder was halt zersetzt werden muss. Und wenn sie, das haben wir bei Tilly gesehen, auf einen Menschen losgehen, dann tut das dem Menschen weh. Mhm. Denn er wird zersetzt. Wie in einem Walmagen von Säure zersetzt. Sind wir wieder bei der
Was macht Achim beruflich?
Nein, bei der Metapher. Ich bin gerade bei Jona und der Wahl, deswegen.
Ach so, okay.
Und er versucht halt einfach nicht getötet zu werden. Deswegen schützt er sich ja mit dieser Baumrinde oder mit diesen Bäumen, weil sie dann, die enthalten ein Toxin, das wird ja auch erklärt, und deswegen können sie nicht mehr ihn angreifen, beziehungsweise wenn sie es doch tun, würden sie selber sterben. Und das heißt, er geht eigentlich nicht explizit irgendwo hin und tötet die Leute, sondern er schützt sich nur. Und wenn sie weiter versuchen, ihn zu zersetzen, sterben sie selber.
Ja, das verstehe ich. Nur warum das jetzt eine Gefahr für das ganze Sporennetzwerk ist. Nur weil jetzt hier in Niedersachsen, weiß nicht, ein Wolf rumläuft, der irgendwie böse ist und irgendwelche Tiere tötet. Deswegen ist ja jetzt nicht ganz Niedersachsen in Gefahr. Oder ganz Deutschland oder die Welt. Nur weil ein Wesen, also wenn man es nicht angreift, Kalber wird ja auch nicht aggressiv gegen die werden, sondern versucht sich halt auch nur zu schützen. Das heißt, wenn die nicht angreifen, macht er auch nichts. Und latscht halt, gut, er latscht halt durch die Gegend und zerstört auf dem Weg halt offensichtlich das Sporennetzwerk. Also mit seinen Fußspuren sieht man ja auch ständig, dass dann dieses Zeug hochfliegt, weil er dieses Toxin mitschleppt.
Mhm.
Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum nun alles in Gefahr sein soll deswegen. Nur weil also ein kleiner Mensch, der auch nur eine begrenzte Reichweite hat, dieses gigantische Spornetzwerk irgendwie auflöst. Mit Sachen, die auch noch innerhalb dieses Spornetzwerks offenbar natürlich existieren, wie diese toxischen Bäume. Gegen die haben sie ja auch nichts.
Ja, es bleibt komisch. Das stimmt schon.
Ja, okay.
Also für mich wäre es jetzt halt die Erklärung gewesen, es ist dieser eine Stamm, der vielleicht groß ist und sich auch sehr weit erstreckt vielleicht, aber wenn die das immer weiter versuchen, ihn zu zersetzen, dass sie dann halt nacheinander wegsterben und vielleicht nicht schnell genug wieder nachproduziert werden können oder keine Ahnung, dass es sie halt so sehr stört, dass wie so ein Furunkel und sie können nicht aufhören zu kratzen und machen es dadurch immer schlimmer.
Okay, so ergibt das dann tatsächlich doch irgendwie Sinn. Spricht sie denn überhaupt davon, dass das ganze Spornetzwerk zerstört wird? Oder gehen wir da nur von aus, weil wir immer denken, okay, die müssen jetzt einfach die Erklärung finden, warum sie nicht mehr in das Spornetzwerk dürfen?
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie das ganze Spornetzwerk zerstört. Also, dass er das ganze Netzwerk, sondern nur diesen Stamm. Das sagt sie ja auch. Die Jacet sind bedroht, getötet zu werden. Oder ausgelöscht, wie auch immer.
Okay. Na gut, okay. In der Perspektive habe ich das vielleicht noch nicht gesehen. Da dürfen sie jetzt nur nicht nächste Folge erzählen. Wir dürfen den Antrieb nicht mehr benutzen, weil offensichtlich... Allerdings sagen sie ja halt ständig, dass die Discovery ständig hier reinspringt. Und das wäre halt schon ein großer Zufall, wenn die ständig nur zu den Jacet springen würden. Und nicht zumals auch zu anderen in dem Sporennetzwerk. Weißt du, was ich meine?
Ja, naja, das ist jetzt halt die Frage, wie sich das Sporennetzwerk erstreckt.
Ja, okay.
Also wie sich das verteilt.
Ja.
Wie sich das zum restlichen Universum verhält.
Ob das nur so ein Hub ist quasi. Im Grunde begrenzter Raum mit vielen Wurzeln. Okay, wir wissen es nicht. Und dafür, dass sie die ganze Folge im Grunde darüber sprechen, sagen sie sehr wenig. Ja. Okay. Ich überlege gerade nochmal, was ich noch zu dem Spornetzwerk habe. Und zwar, wie ist Kalber jetzt dahin gekommen?
Ja.
Denn, also, so wie ich das verstanden habe, er hat ihn, während er in diesem Zwischenstadium war, Stamets, hat er die Essenz offenbar von Kalber aus Versehen wie ein Blitzableiter hinübergeschickt in das Myzel-Netzwerk. Quasi nur die Idee des Kalber, die Seele, wenn man so möchte. Ne?
Mhm.
Und das Myzel-Netzwerk hat aus dieser Idee halt Kalber irgendwie nachgebaut, aus ihrer Materie. Warum? Denn Kalber besteht ja nicht mehr aus menschlicher Materie. Das kriegen wir dann später zu sehen, wenn er versucht rüberzufassen, dann bleibt halt er im Myzel-Raum. Warum haben sie ihn nachgebaut? War das ein bewusster Prozess? Passiert das automatisch, wenn quasi die Essenz des von einer Person rübergeht, dass er da nachgebaut wird?
Ja, es muss ja irgendwie ein quasi Unfall gewesen sein. Denn das passiert ja nicht immer, wenn jemand stirbt, dass die Person dann im Myzel-Netzwerk landet. Denn dann wäre das ja ein ständiges Problem dann in dem Fall.
Ja.
Das scheint ja jetzt so, dass das erste Mal passiert zu sein. Eben weil Stamets dazwischen den beiden zwischen den beiden Orten gefangen war. In der ersten Staffel.
Ja, genau.
Was war jetzt die Frage?
Warum bauen sie ihn nach?
Ach so, ja, das wird ja erklärt, dass nichts ganz verloren geht. Oder ja, dass das Universum behält immer irgendwie noch was da, keine Ahnung, irgendwie so. Was sich ja so ein bisschen anschließen würde an das, wenn hier was ist und eindringt in das Netzwerk, zerlegen wir das und machen was Neues draus.
Ja, und nun?
Ja. Nee, was und nun?
Ja, aber warum baut sie ihn nach? Er hat diese Idee rübergeschickt halt, durch Zufall. Oder die Seele von Kalber rübergeschickt. Warum haben sie ihm einen Körper gegeben? Oder passiert das automatisch, wenn eine Seele in das Myzel-Netzwerk kommt, durch Zufall? Das passiert nicht immer, verstehe ich. Warum wurde er danach gebaut als Mensch? Und offensichtlich aus Materie, die auch noch angreifbar ist. Ich verstehe es nicht, Achim.
Ja, ja, auch nicht.
Sag doch einfach auch, dass du es nicht verstehst, ja.
Nö, ich überlege ja noch, ob es da irgendwie was für gibt. Oder ob sie uns da auch irgendwie was erklärt haben dazu. Also wenn sie es erklärt haben, dann habe ich es nicht mitgekriegt.
Ja, ich glaube nicht.
Oder ich müsste es jetzt mit der Frage dahingehend nochmal gucken, ob es eine kluge Erklärung gibt. Ich kann es dir nicht beantworten.
Okay. Ja, das war auf jeden Fall eine Frage, die sich mir gestellt hat. Und auch, warum Burnham und Stamets nicht von den Myzel-Dingern angegriffen werden oder von den Jacet. Denn, also, dass Tilly steht unter dem Schutz von May, das ist soweit verstanden, ja, wird ja einmal nur kurz verbrannt, oder versucht aufzulösen, Aber Stamets und Burnham sind eine Zeit lang alleine unterwegs und später auch komplett von Spuren umgeben, als sie mit Kalber reden und so weiter, der dann auch noch aufgelöst wird. Warum die nicht auch versucht werden, wie das Schiff, halt aufgefressen zu werden? Für die müsste es ja genauso gefährlich sein. Die müssten im Grunde in Raumanzügen drin sein und dann hätte man die zeitliche Komponente dadurch gehabt, dass sie, okay, unsere Tritanium-Anzüge halten noch eine Stunde gegen die Dinger, sonst fressen die uns auf. Ja, das hatte ich nicht verstanden. Also die scheinen auch nur nicht alles anzugreifen, sondern halt auch nur wieder spezielle Sachen. Und offensichtlich die Discovery scheint so ein großes Fressen zu sein. Und Kalber haben sie Hass. Und andere Leute lassen sie in Ruhe. Weil die sind ja dann im Grunde wieder aus Burnham und Stamets sind ja aus Materie gemacht, die von unserem Universum auskommt. Mhm. Und müsste eigentlich sehr appetitlich für das Netzwerk sein. So verstehe ich es.
Ja, geimpft sind die nicht oder sowas, ne? Dass sie vielleicht dann einfach nicht schmecken. Nee, ich glaube, reingedrückt hatten sie sich wegen irgendwas anderem. Was das war, da hatten sie sich doch in der letzten Folge, hatten sich doch was gespritzt gegen das Halluzinieren. Das war dann was anderes.
Ja, stimmt.
Na gut. Also ich hätte jetzt noch gedacht, dass sie zunächst nicht angegriffen, weil sie nicht zunächst nicht angegriffen werden, weil sie eben im Schiff sind und die Sporen da nicht drin sind. Da passiert zwar irgendwas, da steigen ja auch immer irgendwie so Blubbel auf, aber das scheint ja so zu sein, als wären die Sporen noch nicht im Schiff. Und
ja, genau.
Die sind doch auch gar nicht rausgekommen, oder? Stamets und Burnham, außerhalb des Schiffes, waren sie doch dann gar nicht.
Nee, die sind drin geblieben.
Und Tilly und May sind ja dann auch irgendwie durch eine Schleuse rein.
Mhm. Ja, wie Kalber auch. Außer er hat eine Tür aufgelassen.
Ja, es wurde ja auch gesagt, dass er es immer versucht hat, aufs Schiff zu kommen, oder? Sagt das nicht May, dass sie das jedes Mal, dass er es jedes Mal versucht?
Genau, richtig, ja. Ja, wobei dann, ja genau, das wird gesagt, wobei Kalber dann sagt, dass sie eigentlich nur für Millisekunden sich in diesem WC-Raum befinden, bei Sprüngen. Da hat er ja nicht genug Zeit, da kann er vielleicht mal den Knall hören, vielleicht den Discovery erzeugt beim Reinspringen und das war's dann auch.
Ja.
Ja gut, und dann kann er jetzt noch in die Richtung laufen, sinnloserweise, aber ja. Ja, nur später sind, für den Anfang würde ich die Erklärung tatsächlich auch noch so akzeptieren. Aber später sind sie ja dann tatsächlich umgeben von Sporen, als sie Kalber mitnehmen wollen. Und Kalber wird ja dann auch schon aufgefressen, als sie an der Schleuse stehen.
Naja, okay.
Da stimmt es dann wieder nicht. Da müssen im Grunde alle vor Schmerzen schreien. Und meinetwegen ist Tilly geschützt. Inkonsistenzen über Inkonsistenzen.
Okay, ist mir nicht so sehr aufgefallen.
Okay.
Mhm. Vielleicht, weil es dann auch der Part war, den ich da nur einmal gesehen habe.
Ja, vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass ich das jetzt vielleicht zu häufig gesehen habe und mir die ganze Folge mit solchen Inkonsistenzen irgendwie aufgefallen ist, dass ständig irgendwas gesagt wird, was dann im nächsten, was dann schon 20 Minuten später wieder irgendwie vergessen wird. Wie zum Beispiel das mit dem Zeitdruck. Da macht Pike dann, macht dann immer, es scheint, auf der realen Seite scheint großer Zeitdruck zu herrschen. Oh, wir werden gleich explodieren und wir haben hier nur noch 3 Minuten. Und während im Sporennetzwerk zum Teil dann erst noch über, wie kann das sein, dass Kalber hier existiert, da erst noch drüber sinniert wird und sie sehr entspannt zu sein scheinen. Was die zeitliche Komponente angeht und dieser Zeitdruck immer wieder verloren geht irgendwie auf dem Zählnetzwerkseite.
Aber zwischendurch geht ja auch der Funk verloren.
Ja, genau, relativ zum Ende.
Also wissen Sie dann vielleicht gar nichts von dem Zeitdruck?
Ja, Sie kriegen auch schon mitgeteilt.
Dass ja, Sie wissen selber von dem Zeitdruck, weil Sie die Stunde haben. Sie wissen ja, dass es eine Stunde ist.
Ja, genau. Und dass es Sie halt nur noch ein paar Minuten haben. Das sagt Pike okay. auch noch. Ja, solche Inkonsistenzen sind mir dann doch viel aufgefallen. Genau, was habe ich noch? Jetzt habe ich noch so einzelne Beobachtungen tatsächlich. Ich fand das ganz witzig, wie Stamets dann seinen Plan auf der Brücke präsentiert, so wie so ein Schuljunge vor der Tafel, nämlich als er auf der Brücke steht, so mitten in der Brücke und zu warten scheint, bis der Kapitän dann da ist und dort seine Präsentation hält über den Plan, wie man denn da nun hinkommt ins Myzel-Netzwerk. Den Effekt mit dem Myzel-Netzwerk fand ich übrigens ziemlich gut. dieser Wassereffekt quasi, dass die Discovery reingezogen wird.
Ja, es brandete ja auch immer so auf. Also es war ja kein fester, starrer Riss, wo sie so Stück für Stück reingezogen werden, sondern das hat man auch immer gesehen, wie dann da so das Netzwerk so am Schiffsrumpf hoch brandete.
Das war ein ganz gutes Bild dafür. Es ist halt ein Schiff und das ist halt im Wasser jetzt quasi. Man sieht ja auch auf der Brücke, wie es plötzlich das Myzelien-Netzwerk dann quasi die Hälfte der Brücke hineinschießt, in die Brücke hineinschießt und die Brücke dann getrennt ist. Das hat das gut deutlich gemacht, auch den Zeitdruck, halt, als wenn das Schiff voll läuft und im Wasser sie nicht überleben können.
Da fand ich dann auch gut übrigens die Erklärung, dass wenn sie diese Barriere berühren, dass sie dann halt so verdreht werden, wie wir das ja auf dem Schwesterschiff gesehen hatten, wo wir nie genau wussten, ja, wie kam das jetzt eigentlich? Und jetzt haben wir dann eine Erklärung dafür gekriegt, weil die halt falsch gesprungen sind oder sich da halt falsch verhalten haben, ist denen genau das passiert.
Ja, das ist ein schöner Aufgriff aus der ersten Staffel. Genau, ja, dieses Hundewesen, stammt das da auch daher? Ach nee, das war ja der Tardigrade, genau, den haben sie dann ja aufgehört.
Nee, der Tardigrade, den haben sie da auch gefunden, aber dieses Wesen, was da rumlief und alle angegriffen hat, das weiß ich nicht mehr,
was war das denn?
Wie das der Zustand, wo das herkam.
Vielleicht muss ich mir die Folge nochmal angucken, das ist ja wirklich ganz interessant. Ja, das war ein schöner Wiederaufgriff.
Auf jeden Fall war da dann, sie hatten ja, wussten ja, dass das Schiff angegriffen wird, sie dürfen diese Barriere nicht treffen und sie evakuieren die entsprechenden Bereiche. Ich glaube, sie müssen dann alle zur Steuerbordseite oder so, weil sie schon wissen, dass die Backbordseite dann eintauchen würde. In dem Moment, wo sie dann aber rausspringen wieder, fängt ja natürlich an, sich der meiste Teil der Untertassensektion zu drehen. Und ich glaube, bis auf die Brücke dreht sich da so ziemlich alles. Also entweder sind sie auf die, nicht nur auf die Backbordseite, sondern auch ins Heck geflüchtet, evakuiert. Denn sonst würden sie halt gerade alle schön gegen die Barriere gedreht werden.
Oh, kleiner Fehler. Ja, stimmt.
Eventuell. Also ich glaube, es ist so, das sind ja so zwei Kreise im Prinzip. Und die drehen sich ja in entgegengesetzte Richtung. Und ich glaube, das nicht wirklich viel, was dann vom Drehen verschont bleibt.
Ja, okay. Hoffen wir einfach mal, dass sie es richtig gemacht haben und ohne
die. Ja, werden sie am Ende schon. Aber da dachte ich mir so, das wäre jetzt wieder noch so eine Inkonsistenz. Dann.
Ja, das stimmt.
Es widerspricht dem, was sie gesagt haben.
Eine schöne Evakuierungsszene, die mich tatsächlich an Folge 1, Staffel 1 von TNG erinnert hat, als sie dann alle durch die Gänge laufen und dann so eingewiesen werden von Nahen und einem weiteren Crewmitglied. Ja, als sie die Untertassensektion entleeren quasi von Menschen, um sich abzukoppeln, um irgendwie mehr Geschwindigkeit oder so rauszuholen. Hat mich daran erinnert, und Nahen trägt auch so ein schönes Röckchen. Ein quasi Mini-Rock mit untergezogener Hose noch. Und in TNG sieht man nämlich einen Sternflottenmann im Rock, der da die Einweisung erledigt. Deswegen hat es mich vielleicht direkt nochmal erinnert.
Naja, okay.
Muss alle schön immer in Korridoren entlang laufen und man ihnen immer das, obwohl sie bereits alle in die richtige Richtung laufen, sie nochmal anfeuern muss. Weiter, weiter. Ja, schöne hektische Szene. Genau, Discovery rutscht weiter rein. Da fand ich richtig gut den TNG-Kommunikator. Der wird an Ash gesehen.
Ja, er klickt dann da halt drauf, wie bei einem Next-Generation-Kommunikator oder alle späteren.
Ja, fand ich ganz nett, uns so zu zeigen, dass die Sektion 31 halt über die beste Technologie und auch sehr fortschrittliche Zukunftstechnologie quasi bereits verfügt.
Ja.
Also die Zukunft innerhalb der Zukunft uns zu zeigen und das total anschaulich zu machen. Wir kennen es ja bereits. Wir wissen ja, wie die Kommunikatoren funktionieren. Und Pike ist dann halt quasi total mindblown. Unglaublich. Was ist das für eine Art von Kommunikator? Fand ich richtig gut.
Ja. Dann aber das Nächste, dass sich damit einmal das Schiff enttarnt, das war dann wieder ein bisschen zu viel, weil Tarntechnologie ist eigentlich für die Föderation ja immer so das, was sie nie richtig geschissen kriegen. Erst, glaube ich, auf der Defiant ist es dann. Die Defiant kann sich tarnen, oder?
Ja, genau.
Ja, das ist doch aber auch so ziemlich das erste Schiff und das ist ziemlich klein, deswegen geht das.
Ja, es ist noch komplizierter. Also, die Geschichte der Tarnvorrichtung in Star Trek.
Da hast du jetzt mal einen kleinen Vortrag vorbereitet.
Ja, das habe ich mich mal beschäftigt. Und zwar, theoretisch, die Föderation beherrscht auch die Technik der Tarnvorrichtung, haben sich aber freiwillig dazu verpflichtet, das nicht einzusetzen. Sie dürfen halt keine Tarnvorrichtung besitzen. Da hat sich die Sternflotte auch eigentlich immer dran gehalten, bis auf der, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das Schiff hieß, aber Rikers ehemaliges Schiff, da wo er Lieutenant war, die haben mit Phasenantrieben oder mit Phasen, mit einer Phasentarntechnologie experimentiert und sind dabei leider in Meteoriten geraten, dass sie sich halt nicht nur unsichtbar machen, sondern halt auch durch Materie hindurch fahren können. Und dabei ist das Schiff verunglückt und das wurde dann halt auch geheim gehalten von der Sternflotte. Der Antrieb der Defiant ist auch von den Romulanern geschenkt. Deswegen haben sie am Anfang auch erst noch immer einen romulanischen Offizier tatsächlich an Bord, der sie einweist, was die Tarnvorrichtung angeht. Das ist ein Geschenk der Romulaner und das einzige Schiff, was die benutzen darf, die Tarnvorrichtung. Mhm. Und auch nicht gegen die Romulaner, aber naja, wie soll man es halt kontrollieren? Also die verfügen tendenziell schon über die Tarnvorrichtung, wie die Klingonen, zumindest später, nutzen sie aber nicht, weil sie sich per Abkommen dazu entschlossen haben.
Okay, aber Kitomer ist doch nach...
Später, ja.
Okay.
Und in TOS sind sie auf jeden Fall auch noch überrascht über die Tarnvorrichtung, mhm. was halt auch nicht so ganz stimmt, weil sie auch schon mal ein Schiff sich haben tarnen sehen in Discovery. Mhm.
In Discovery oder Enterprise?
Enterprise bin ich mir nicht sicher, tatsächlich. Habe ich nicht so gut verfolgt, die Serie. Aber in Discovery haben sie es auf jeden Fall schon gesehen beim Kampf gegen das
Klingonenschiff. Ja, gut, okay.
Wo sie dann 80 Mal drum rumspringen müssen. Aber wir sehen jetzt auch nicht wirklich eine klassische Tarnvorrichtung, denn es ist eher ein Holoprojektor, so wie ich das gesehen habe, dass sie sich halt, weil die Tarnvorrichtung wäre ja, das Schiff verschwindet und ist unsichtbar. Hier ist es so, es hat sich als Asteroid getarnt und stellt diese Tarnvorrichtung ab, ja, und haben quasi das Bild eines Asteroiden projiziert, so wie ich das verstanden habe oder so wie ich das gesehen habe.
Okay.
Also keine klassische Tarnvorrichtung. Hm.
Dann habe ich da nicht so genau drauf geachtet. Sie sprachen dann nur von Tarnen oder sich enttarnen, ja. Oder so, dass das ja schlecht gewesen wäre. Da kriegt doch dann der Leland seinen Rüffel.
Ja, auch unverständlicherweise. Ja, habe ich nicht verstanden, was das sollte. Warum dann Cornwall so sauer auf ihn ist. Weil er arbeitet nun mal bei der Geheimoperation und ist ja dann auch sofort aufgetaucht, als Ash gesagt hat, hey, komm mal vorbei. Da hätte ich ja eher noch verstehen können, wenn sie sagen, was, wir sind hier gar nicht in der Nähe, auf Wiedersehen. Sie haben sich verwählt.
Ja, da wird ja auch von Leland gesagt, dass einer unserer Leute an Bord und wir wollen ihn unbedingt rausholen. Da hätte ich jetzt eher gesagt, Sektion 31 ist so, gut, dann ist er halt weg. Stirbt er halt. Aber Hauptsache, wir erhalten unsere Tarnung aufrecht.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wofür er da den Rüffel bekommen hat oder warum. Sagt ja auch noch, inmitten einer Rettungsaktion haben sie sich vor einem Sternflottenschiff versteckt. Ich weiß nicht, wann die sich hätten zeigen sollen da. Und warum die überhaupt in der Linie noch rumschleichen. Also, naja. Achso, als weitere Referenz noch haben wir, dass Tilly uns erklärt, wofür Phaser 3, Typ 3 Phaser da sind.
Ja.
Ja, also es war ja immer schon ein bisschen unklar. Es gibt eigentlich Handphaser, das sind so ganz kleine, so wie wo man Autos aufmacht aus der Ferne. Typ 1 Phaser, die ganz kleinen. Dann gab es die normalen Phaser, die man halt kennt mit dem Griff und so, das sind Typ 2 Phaser. Und da gab es halt noch immer Phaser-Gewehre, wo man auch nie so richtig den Unterschied wusste. Okay, was kann denn jetzt der normale Phaser oder was kann das Phaser-Gewehr im Gegensatz zu dem normalen Phaser? Und ja, Tilly erklärt uns das ja offensichtlich mehr Power vermutlich, und sonst würde es ja nicht Typ 3 heißen und kann halt irgendwas mehr als der Typ 2 Phaser. Aber effektiv haben wir nie gesehen, dass man etwas mit dem einen Phaser nicht machen kann und deswegen der andere Phaser funktioniert. Mhm. Sah halt nur immer cool aus. Dass, wenn sie dann ihre Phaser-Wirke rausgeholt haben, dann ist es dann, okay, jetzt ist es wirklich ernst.
Ja, genau.
Ja, das war nochmal eine schöne Referenz einfach, dass man Phaser-Gewehre hat, aber nicht weiß, wofür die da sind oder was sie nun mehr können. Und auch Tilly weiß es halt nicht. Genauso wie die Track-Fans. Ach du, Traktorstrahlen. Hatten wir nicht auch schon mal gesehen, dass die Traktorstrahlen einfach so die klassischen Strahlen sind, wie bei TNG? Ja, hier diesmal sah es so aus, als wenn das kleine Drohnen wären, die sich am Schiff festsetzen und die dann angezogen werden.
Ja, halt nochmal ein bisschen anders.
Okay.
Das sah jetzt halt eher so ein bisschen aus wie Enterhaken oder so. Mhm. Vielleicht eine etwas festere Verbindung. Denn klar, die Traktorstrahlen haben wir schon gesehen. Wir wissen einmal, dass das Shuttle per Traktor reingezogen wurde, Anfang der Folge. Per Traktorstrahl wurden aber auch der dunkle Materie-Asteroid Gesteinsbrocken in der vorvorletzten Folge oder so geschleudert. Also ich würde jetzt sagen, einfach eine andere Technologie. Hm.
Sie sollen sich mal für irgendwas entscheiden.
Oder ein etwas anderes Prinzip.
Hat auf jeden Fall auch thematisch gepasst. Halt Enterhaken ist ein gutes Bild. Das ist halt auch wieder sehr maritim. Ja. Ja, dann wären wir auch schon mit der Folge fast durch. Also auf jeden Fall, ja, Sie können Kalber dann halt auch mitnehmen.
Sie benutzen den Transporter, den May entwickelt hat. Und das geht letzten Endes, also sind sich da ja nicht so ganz sicher, aber sie sagen, wir haben halt Materie in unserem Universum, auf die sie zurückgreifen kann, damit sie Kalber ja dann auch wirklich erschaffen kann. Was so ein bisschen Musterpuffer wäre. Er steckt noch in den Musterpuffern drin.
Ja, oder es scheint das, naja, ich dachte, das Problem wäre, ja, wir haben keine Materie auf der anderen Seite, die wir beeinflussen können. Also wir haben nichts, woraus wir Kalber machen können. Und dann sagen sie halt, ja, okay, hier ist noch die alte Transporterplattform quasi, daraus könnt ihr auch Kalber erschaffen. Ist er jetzt halt noch Mensch oder ist er, schmeckt er jetzt leckerer?
Du meinst, er ist jetzt halb Sporenwesen, oder?
Ja, halb Pilz. Ah. Geht auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Ich glaube, das ist voll. Ja, das ist so ein bisschen. Na gut, sie können ja auch DNA draus machen. Also wird er dann wahrscheinlich wieder Kalber sein. Also existiert jetzt in der Welt von Discovery existiert ein toter Kalber, nämlich die Leiche des Kalbers und ein lebender Kalber. Ja. So scheint es mir zu sein. Auf jeden Fall haben wir ihn wieder etwas unnötigerweise. Also ich fand es schade, dass er damals gestorben ist. Ja, hätten sie ihn jetzt meinetwegen auch nicht zurückbringen müssen. Ich bin jetzt kein großer Kalber-Fan, weil den Tod hatten sie ja schon, also über den ich mich aufgeregt hatte. Jetzt haben sie mich halt zweimal aufgeregt.
Ja, das ist wirklich sehr schade, dass sie so mit deinen Gefühlen spielen.
Ja, die ich ja selber verantwortlich bin, aber naja.
Ja, also ich fand das auch sehr befremdlich, dass sie ihn jetzt so wiederholen. Wie gesagt, letzten Endes hat ja die ganze Folge darauf aufgebaut. Das hat sich ja auch vorher nie so richtig angedeutet. Also klar, wir haben Stamets immer noch gesehen, wie er halt darum trauert. Und er hat ja auch, wollte ja an sich seinen Posten auf der Discovery aufgeben, um halt nicht mehr ständig an Kalber erinnert zu werden. Ja, jetzt hatte er sich damit doch wieder so einigermaßen abgefunden. Und zwar nicht in der Hoffnung, Kalber wiederzukriegen, sondern weil ihm seine Arbeit einfach wieder Spaß gemacht hat. Und jetzt ist Kalber wieder da. Das ist halt sehr merkwürdig.
Ja, sie scheinen da diese Erklärung gebraucht zu haben, warum dann Stamets bleibt. Und witzig war noch, versucht zu erklären, wer Kalber eigentlich ist, Pike, und sagt, ja, Kalber war, bevor sie auf unser Schiff gekommen sind, der, und wird unterbrochen von Pike und sagt, ich weiß, wer Kalber ist. Das heißt, wir wissen immer noch nicht genau, was er eigentlich für eine Funktion vorher hatte. Ob er nun Chefarzt war oder Schwester oder, ja. Also gut, er war Doktor insofern. Ja, vielleicht wird jetzt Pollard ersetzt oder sie arbeiten zusammen, keine Ahnung. Mich hat ja nur gestört, dass erstmal, dass er als Homosexueller getötet wird, weil es halt sehr typisch ist damals. Also damals hat es mich gestört, weil es so typisch ist. Und dann hat mich gestört, dass halt, dass wir Stamets halt nie wirklich haben trauern sehen und dass uns nur immer erzählt wurde. Schien ja fast unbeeindruckt von zu sein, hatte ich so immer das Gefühl zumindest. Und jetzt haben wir halt die ganze Situation wieder umgedreht und haben durch eine lächerliche Geschichte Kalber wiederbekommen. Und gleichzeitig können sie offenbar weiterhin mit dem Spornetzwerk interagieren. Also die Folge hat für mich jetzt nicht verraten, oh, wir dürfen das Spornetzwerk nicht mehr benutzen.
Ja, weil sie es noch brauchen.
Also wird später noch ein Grund nachgeschoben, wahrscheinlich über die Yazeth auch wieder,
ja,
dass sie das nicht mehr benutzen dürfen. Denn Tilly und May machen ja den Pinky-Swear, dass sie sich auf jeden Fall wiedersehen. Und weil ich ja sage, alles hat Bedeutung in Discovery, sehen sie sich auch auf jeden Fall nochmal wieder. Später, wenn es halt opportun ist. Und dann halt, wenn das Spornetzwerk nicht mehr benutzt werden darf oder sie es brauchen nochmal, um dringende Sachen zu erledigen.
Ja, für Tilly war es jetzt aber so unglaublich schwer, May loszulassen, weil sie mal ganz verbunden waren. Ist das richtig? Also weil Tilly ist ja hinterher auch ganz, ganz aufgelöst und findet das ganz furchtbar, dass sie jetzt May nicht mehr an ihrer Seite hat und muss von Burnham getröstet werden und so. Und aber eigentlich war sie immer eher sehr angepisst, ja, auf May. Also ich hab die Wandlung nicht ganz nachvollziehen können, wie das dann dazu kam. Also sie hat diese riesengroße Leistung anerkannt, dass sie das geschafft hat, sich so mit ihr zu verbinden und dass sie jetzt dann so viel geteilt haben. Aber ja, dann jetzt die Trauer darüber, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben können, das fand ich irgendwie sehr wenig nachvollziehbar.
Auch überhaupt nicht. Hat mich auch gewundert, weil am Ende ist ja auch die Stimmung, wenn dann nochmal Burnhams Monolog kommt, dann sehen wir ja, wie Tilly traurig im Bett sitzt, zumindest habe ich das so verstanden, und an ihren Haaren knetet. Da ist so eine traurige Stimmung und man denkt sich so, ja, aber hey, ist doch alles jetzt richtig gut. Tilly ist wieder da, sie ist nicht besessen von irgendwelchen Sporenwesen, die sie versuchen zu manipulieren und unter Drogen setzen. Kalber lebt, ist doch alles top. Die Folge ist doch eigentlich für die Discovery Crew ein toller Gewinn. Gut, haben ein bisschen Lack an der Hülle verloren, müssen noch mal ins Trockendock, aber und das war's dann auch. Aber es wird, die ganze Abspann ist so melancholisch. Verstehe ich nicht. Und Tilly regt sich auch am Anfang der Folge entsprechend auf. Ich wurde hier entführt.
Ja,
was willst du eigentlich? Ich werde mich rächen. Dann ist er komplett frei. Ja, genau. Und irgendwie, ach so, weil sie beide erkennen, dass ihre Familien angegriffen werden. Sie dann aus der Perspektive des anderen jeweils sehen. Vielleicht. Das ist zumindest so ein verbindender Moment gewesen, dass beide sagen, meine Familie wird angegriffen, halt nur durch unterschiedliche Sachen. Oder nee, durch dieses Monster. Und Tilly sagt halt, ihre Familie ist die Discovery. Und May sagt, meine Familie ist meine Familie, die richtige Familie. Schon wieder ein inflationärer Gebrauch des Wortes Familie, wie ich finde. Letztes Mal hatten wir es ja auch schon mit Saru und Burnham, die alle ihre Geschwister bezeichnen.
Ach so, ja, okay.
Ja, dann sind wir nämlich auch schon, also sie schaffen es dann raus mit der Hilfe von Sektion 31. Und dann sehen wir gerade nochmal den Abspann. Und der Abspann oder das Outro der Folge ist einmal Burnham wird angerufen von Georgiou. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
Ja, sie steht mit einmal im Wissenschaftslabor.
Genau, und teilt ihr aber nichts mit. Also Georgiou ruft Burnham an und sagt, du musst mir irgendwann mal vertrauen, warum auch immer. Und teilt aber nichts mit. Ich dachte, da wird jetzt noch Informationen weitergegeben, wie, hey, ich mache jetzt übrigens das mit Spock oder ich mache jetzt, oder weißt du noch irgendwas über Spock? Irgendwelche Informationen einfach. Sie scheint anzurufen und dann teilt sie aber dem anderen nichts mit. Sondern sie beleidigen sich dann gegenseitig einfach nur ein bisschen und dann ist der Anruf beendet. Genauso Admiral Cornwell, die dann auf dem Sektion 31 Schiff auftaucht mit Pike zusammen und den beiden sagt, ihr müsst hier zusammenarbeiten. Wir müssen das Rätsel lösen, weil das ganz wichtig aus, wie gesagt, immer noch nicht näher bekannten Gründen, warum es wichtig ist. Und da habe ich mich gefragt, woher Admiral Cornwell plötzlich kommt. Die wird, glaube ich, rübergebeamt oder taucht da zumindest auf. Hm. Aber wo steckt die denn die ganze Zeit? Ist da noch ein drittes Schiff? War sie die ganze Zeit da? Dann ist unklar, warum Leland das, den Befehl hatte. Also, hier erklären sie uns wieder nicht Zeit und Raum gut, wann das nun alles passieren soll, wann Cornwell nun sie aufsucht und von wo und wo befinden sie sich eigentlich gerade. Ob sie nun weit draußen sind im Raum oder nah dran. Letztes Mal waren sie noch auf der Starbase und nun sind sie da nicht mehr oder schon wieder. Unklar. Auf jeden Fall, und als, ach ja, und sie teilt ihnen auch nur mit, ja, wir haben Tachyon gefunden und dann sagen halt Leland und Pike ihre Theorien dazu. Das könnte bedeuten Zeitreise. Das könnte bedeuten Tarnvorrichtung, Transporterspuren. Und sie sagt, ja, kann alles sein oder auch nichts davon. Findet's raus. Nur dafür hätte sie jetzt nicht persönlich aufschlagen müssen. Auch dieses Gespräch war halt null Information. Bis auf, ja, Tachyonen wurden gefunden und das kann alles bedeuten. Mhm. Denn sie sagt ja am Ende, ja, kann sein, muss nicht. Hat uns halt auch der Handlung nicht näher gebracht, außer dass jetzt Sektion 31 und die Discovery zusammenarbeiten und offenbar die beiden Schiffe vielleicht zusammen jetzt fliegen.
Ja, ist jetzt sehr unklar, wie sie weitermachen wollen.
Ja, ich habe dazu Theorien.
Viel Spaß.
Die kann ich auch jetzt direkt sagen. Ja, meine Theorie ist, also diese Staffel hat, glaube ich, 14 Folgen. Das heißt, übernächste Woche ist Halbzeit und erst da taucht Spock auf. Die werden sie nicht nächste Woche präsentieren, sondern erst als Finale der siebten Folge oder im letzten Drittel der siebten Folge. Und was haben wir dann jetzt noch offen? Das ist nur noch eine Sache, nämlich Saru. Nächste Woche wird es um Saru gehen.
Ah, nee, das glaube ich nicht. Ist ja Quatsch.
Ja. Ja, du hast ja auch nicht gesagt, dass die nächste Folge, dass die letzte Folge, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir ja noch eine Tilly-Folge bekommen im ja. Sporenraum, dass das die ganze Mensch. Folge auffüllen wird. Hast du mir auch nicht geglaubt. So, nächste Woche Saru und siebte Folge ist dann Auflösung. Wir finden Spock und er sagt uns, wie es weitergehen soll.
Ja, ich würde ja mal vermuten, dass ein relativ großer Teil der nächsten Folge der Doktor sein wird. Kalber.
Mhm. Der wäre sinnvoll, der muss ja...
Seine Reintegration.
Ja, der schien... Wir haben ihn nicht gesehen, dass es ihm jetzt super gut geht. Wir haben ihn nicht sprechen hören, sondern er sah ein bisschen sehr verstört aus und hat er jetzt auch eine Zeit lang, Monate würde ich jetzt sagen, dort drüben verbracht, in einer feindseligen Umgebung alleine. Ja, der muss einen Schaden weg haben.
Also entweder schicken sie ihn irgendwo anders hin zur Untersuchung auf irgendeine Sternbasis. Mhm. Denn es ist ja auch immer noch möglich, dass er jetzt doch nicht so menschlich ist und irgendwie außerirdische Lebensform ist. Kann ja durchaus eine Gefahr darstellen, die man so noch nicht erkennt von außen. Fände ich eigentlich komisch, wenn sie ihn einfach so da behalten dürfen.
Ja.
Also es wird so passieren, aber mal gucken, was die Begründung ist, dass sie ihn dann doch da behalten.
Auch die armen Eltern, die müssen ja jetzt auch informiert werden, hey, ich lebe übrigens, zumindest vermutlich. Könnte mich aber auch beim Kontakt mit Antipilzmitteln auflösen. ja, da werden wir in jedem Fall auch eine Szene mit Dr. Pollard, glaube ich, bekommen, um deren Beziehung so ein bisschen zu beleuchten. Ob sie nun Chefin ist oder... ja, ich glaube, das kriegen wir noch zu sehen.
Vielleicht ist es ja ungefähr so wie mit Dr. Crusher und Dr. Wie hieß die denn?
Pulaski.
Sowieso. Hm. Also die eine ist die Vertretung für die andere. Pulaski war es, glaube ich. Dr. Pulaski.
Pulaski, Okay, listen and repeat, Kids.
Ja.
Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Und mehr habe ich mir auch nicht. Achso, Ash und Pike verstehen sich nicht gut. Er wird mehrmals angeraunzt von wegen, hier halten Sie sich mal das Protokoll und bleiben Sie mal auf Ihrer Station. Ich gehe nach meinen Leuten gucken.
Ja, ist das jetzt Misstrauen Tyler gegenüber oder Sektion 31 gegenüber?
Ja, sowohl als auch, glaube ich. Ich glaube, er möchte niemanden haben, den er nicht richtig einschätzen kann. Und er weiß ja, dass offensichtlich irgendein Geheimnis hinter ihm steckt. Und ich glaube, er will ihn erstmal auf Abstand halten und die werden noch aneinander geraten, glaube ich.
Ja, über Tyler weiß er ja schon ein bisschen mehr, dass das Vok war und dass es ein umgewandelter Klingone ist. Denn darüber sprechen sie ja auch. Denn ich glaube, Burnham sagt ja, das war nicht Tyler, der Kyber umgebracht hat, das war Vok. Und
ja, da muss es ein Misstrauen gegenüber Sektion 31 sein, da hast du recht.
Ja, es kann schon immer noch sowohl als auch sein. Weil wer sagt denn, dass der Vok ganz weg ist?
Ja, das haben sie jetzt aber irgendwie, das haben sie jetzt geklärt. Ich will jetzt nichts mehr von Klingonen hören. Und dann kriegen wir auch diese Staffel nicht mehr zu hören.
Das kann ja eine tiefe Abneigung von Pike gegenüber Klingonen sein, einfach.
Weil er vielleicht auch Lorca den Tribble geschenkt hat, weil er so ein guter Tribble-Freund ist. Und die sind ja bedroht durch die Klingonen. Ja, okay. Wie fandest du die Folge?
Also ich fand sie insofern unterhaltsam, dass ich mir nicht viele Gedanken machen musste währenddessen. Es ist halt einfach so alles nacheinander passiert. Beim zweiten Mal gucken wollte ich mir eigentlich so ein paar Sachen aufschreiben und notieren, weil sie ja einige Erklärungen für Dinge liefern, die ich mir aber halt so nicht gemerkt habe beim ersten Mal gucken. Und beim zweiten Mal gucken bin ich dann, wie gesagt, eingeschlafen.
Wie fandest du die Folge?
Ich finde es ein bisschen zu doof, dass sie Kyber wirklich zurückgebracht haben. Das macht die Folge für mich schlechter. Ja, sie war schön anzusehen, aber viel mehr jetzt auch nicht.
Ja.
Ich fand sie jetzt nicht sehr berauschend. Ich finde das doof, mich immer so festlegen zu müssen. Es passiert halt. Du erwartest es immer von mir, dass ich sage, ob ich es jetzt gut fand oder schlecht fand. Kann ich selten sagen.
Bist du über deine Gefühle nicht im Klaren?
Ja, ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin. Ja, aber wie sie jetzt schon sind, kann ich dir auch nicht beschreiben.
Okay.
Dafür ist meine emotionale Bindung an eine fiktive Geschichte einfach zu gering. Kann natürlich sein, dass es die Serie besser schaffen könnte, mich mitzunehmen. Ich war zwischendurch recht aufgeregt, das kann ich wohl dann doch sagen. Also, gespannt, so. Gespannt, was jetzt als nächstes passiert.
Okay, das ist ja schon mal erstmal positiv.
Ja, das ist schon mal was ganz, ganz Nettes.
Ja, mich hat die Folge vielleicht aus denselben Gründen umso mehr aufgeregt, denn ich habe versucht mitzudenken und bin immer wieder an Stellen gestoßen, wo ich nicht mitkam. Umso mehr man über die Folge nachdenkt, desto blöder wird sie, finde ich. Und das finde ich immer schlecht. Eigentlich. Die beleidigt meine Intelligenz. Diese Folge. Ja, und deswegen hat sie mich auch, glaube ich, so aufgeregt.
Warte mal, sie beleidigt deine Intelligenz, weil du nicht in der Lage warst, ihr zu folgen?
Nee, weil, glaube ich, insgesamt es nicht möglich ist, ihr zu folgen, denn wenn ich nicht
mitkomme,
dann, ja. Also mir kann das Spornetzwerk irgendwie niemand richtig erklären. Oder, weiß ich nicht zufriedenstellend, dass ich damit zufrieden bin, erklären. Und viele der Sachen, die ich gesehen habe, passen nicht mit dem zusammen, was mir die Folge zu erzählen versucht, wie zum Beispiel das mit der Spannung, ja, was das nun mit der Materie auf sich hat, warum sie, ja, ob die Waffen da überhaupt in dieser Welt funktionieren und warum die nicht angegriffen werden, das macht mich alles, ja, das regt mich auf. Genau, sie ist wirklich schön anzusehen, die Folge. Effekte, alles top. Das mit dem Blau hätten sie sich irgendwie in der Myzelwelt ein bisschen sehr sparen können. Auch die Myzelwelt sah so aus, als wenn da gleich noch ein Einhorn im Hintergrund lang trippelt. Ja, war mir ein bisschen zu trippig. Ansonsten hat die Folge uns halt auch irgendwie inhaltlich einfach nicht weitergebracht. Was du ja auch schon gesagt hast, und das regt mich dann auch auf, wenn ich mir denke, wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt, dann erzählt doch auch die Geschichte und macht nicht immer so Zwangspausen, weil ihr jetzt noch nicht zu dem Finale kommen dürft, sondern ja, als wenn sie den Stoff halt strecken müssen. Und er wird halt immer länger und länger und irgendwann ist er halt irgendwie wieder sehr dünn. Ja, Kalber fand ich unnötig wiederzubringen. Hätten sie mal lieber mit einer ordentlichen Trauerverarbeitung arbeiten sollen. Deswegen hat es mich nicht so berührt und fand die Folge daher sehr schlecht und hat mich sehr aufgeregt zwischenzeitlich. Okay, ich fand sie schlecht. Ganz furchtbar sogar. Hat mich nur aufgeregt. Meine Notizen werden auch immer größer und ein bisschen...
Immer mehr in Großbuchstaben, ja.
Genau. Und nur noch so Kommentare. Wie geht? Warum? zum Titel können wir jetzt noch kurz was sagen, bevor sich Annika beschwert.
Kannst du ihn noch mal kurz nennen?
The Saints of Imperfection. Auf Deutsch die Heiligen der Unvollendeten oder so ähnlich.
Unvollkommenen?
Unvollkommenen, genau, danke. Ich weiß, worauf es sich bezieht, tatsächlich.
Aha, ich kann da überhaupt nichts zu sagen.
Ja, konnte ich auch nicht, musste ich dann tatsächlich recherchieren. Und zwar geht das halt auf Guillermo del Toro zurück, der gesagt hat, Monster sind die Heiligen der Unvollkommenen. Und zwar, er meint damit, Heilige sind normalerweise ja, wo der Mensch hinstreben soll, also sind halt besser als der Durchschnitt. Und Monster sind genau das Gegenteil. Das sind immer die, wo uns die Gesellschaft verwarnt. Das sind ja häufig, sind es, geht es um Frankenstein oder um der Glöckner von Notre Dame, die werden als Monster bezeichnet, weil sie halt körperlich deformiert sind. Und das sind halt immer das, wovor die Gesellschaft Angst hat, das zeigen uns Monster. Und deswegen hat er immer eine große Liebe für Monster empfunden und sagt halt, ja, es ist für diejenigen, für uns, die halt nicht perfekt sind und die auch nicht danach streben, perfekt zu werden, sind das unsere Heiligen. Sie zeigen uns immer auf, was das andere oder was, ja, was das andere in der Gesellschaft ist, wovor die Gesellschaft Angst hat. Mhm. Oder womit man auch schnell ausgeschlossen wird, wenn man diese Eigenschaften hat. Das zeigen uns halt Monster im Film und deswegen findet er Monster ganz interessant und möchte sie auch eben als interessant darstellen. Und das macht er ja auch in fast all seinen Filmen, hat er immer Außenseiter, auch körperlich nicht gewöhnlich sind, hat er oft im Mittelpunkt seiner Filme. Und ja, und die einzige Verbindung hierzu ist, dass halt May Kalber als Monster bezeichnet.
Ja, okay, wobei aufgrund deiner Erklärung würde es ja sehr gut auf Kalber passen. Also nicht nur, dass er äußerlich ja, deformiert ist. Ja, deformiert nicht, aber also er ist ja schon viel. Ja. Er sieht auch nicht sehr menschlich aus. In dem Moment, wo sie ihn dann das erste Mal sehen. Also er ist jetzt zurückgezogen und ist ja wirklich auf seine niedersten Instinkte reduziert. Also er kennt ja auch die anderen Menschen nicht und er ist ja wirklich nur Überleben in seinem Fokus und kein Handeln nach Moral.
Ja, und für May ist er halt das Monster. Für uns ist er halt ein normaler Mensch, nur weil er so andersartig ist.
So richtig normaler Mensch ist er auch nicht, weil er ist eigentlich tot.
Ja, okay. Ja.
Also auch die Menschen, die ihn treffen, ist ja schon erstmal äußerst befremdlich. Wie kann das sein, dass er da ist? Oder kann es überhaupt sein? Oder ist es vielleicht nur ein Abklatsch und das ist gar nicht wirklich Kalber und ist ja alles eine Möglichkeit, dass das eben nicht ist. Ich hätte jetzt noch nach deiner Erklärung kurz gedacht, ob es nicht vielleicht auch Tyler sein könnte. Denn er wird ja auch ähnlich ausgegrenzt von der Crew. Also er steht ja immer ein bisschen abseits, hat eigentlich zu niemandem weiter Kontakt als zu Burnham. Mhm. Und wenn er was sagt, wird er angeheischt. Also ja, dazu aufgefordert, nichts zu sagen. Es wird ja wirklich gesagt, sie reden nicht ohne die Erlaubnis. Ob er das nicht auch in etwa sein könnte. Und wenn man dann vielleicht noch weiter guckt, ob es nicht auch Giorgio sein könnte.
Okay. Ja, ich glaube, Giorgio soll irgendwie die Böse dann doch tatsächlich irgendwie sein. Oder die, naja, Unverstanden auf jeden Fall. Denn da fragt sich ja auch am Ende Burnham, was sie denn eigentlich will. Das ist ja auch immer noch nicht so ganz klar für uns.
Naja, aber sie sagt ja sogar selber,
glaube ich,
als sie im Aufzug stehen oder da hochfahren, gibt sie auch zu, was sagt sie denn da? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ach so, dass sie ja nicht unschuldig ist, auf jeden Fall. Ja, okay, es passt vielleicht auf viele, außer auch auf Burnham, weil die ist perfekt.
Ja, und von Pike wissen wir auch nichts Schlechtes.
Nö, genau, stimmt. Und ja, Tilly auch nicht, die ist halt immer ja der sehr empathische, liebevolle Mensch, der alles aus Liebe tut. Und also haben wir jetzt auch noch keine negative Seite gesehen.
Okay. Wir haben bei dem Großteil der Crew noch keine negative Seite gesehen, weil wir aber auch bei den meisten noch gar nicht so viel gesehen haben. Bis auf bei Saru, Tilly und Stamets.
Ja, vielleicht kommen sie ja jetzt langsam in Fahrt, denn meine Hoffnung ist ja jetzt, dass sie irgendwie jetzt mit ihren Aufräumaktionen zu Ende sind mit Kalber. Ich meine, gleichzeitig haben sie jetzt auch noch dadurch, dass sie Kalber wieder zum Leben erweckt haben, damit halt auch Ash Tyler von seiner Schuld befreit haben sie ihn auch halt wieder freigemacht für eine Romanze mit Burnham. Mhm. Denn das war ja noch so das Hindernis, okay, er hat Kalber getötet. Deswegen kann man ihn vielleicht nicht als gut empfinden. Diese Schuld wäre jetzt erstmal getilgt, vielleicht.
Sie haben sich doch schon in der vorherigen Folge eigentlich angeschmachtet, gegenseitig.
Ja.
Als sie da per Holo-Projektion miteinander reden. Also ich glaube, für Burnham ist es soweit auch schon wieder in Ordnung, weil sie voll verstanden hat, dass das Vok war und nicht er selber.
Aber es wäre ja vielleicht noch was anderes, wenn sie jetzt auf einem Schiff gemeinsam dienen und alle anderen ihn für einen Mörder halten. Vielleicht wäre es dann doch irgendwie schwer, darüber hinwegzukommen für sie. Oder müsste zumindest adressiert werden. Hast du noch irgendwas?
Nein, auf gar keinen Fall.
Wunderbar. Dann machen wir auch vor der 2-Stunden-Marke Schluss.
Ja, das wäre gut.
Ja, und damit auf nächste Folge. Ich sage, Saru-zentrische Folge. Saru befreit sein Volk. Spannend.
Oh. Ah nein, ich finde, das ist was für die nächste Staffel erst. Aber okay, wir werden sehen.
Ja. Ciao Achim, hat mir immer Spaß gemacht. Nächstes Mal vielleicht in insgesamt besserer Stimmung.
Ja, vielleicht nach einer besseren Folge ist das dann ja auch möglich.
Ja, ja, es lag jetzt nicht an uns.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
Tschüss, auf Wiederhören, ja. Ciao.
Auf Wiederhören.